Science Goes Podcast. Ideen und Tipps für alle, die über Wissenschaft podcasten. Mit Christiane Zwick. Heute möchte ich mehr darüber erfahren, was Studierende von Wissenschafts- und Lehrpodcasts erwarten, was sie beim Lernen unterstützt, was sie bei Podcasts zu wissenschaftlichen Themen schätzen und was gar nicht geht. Sie können wahrscheinlich am besten erklären, was Sie brauchen, um mit Audioangeboten zu lernen. Deswegen möchte ich auch eine kleine, aber feine Studie mit Ihrem Autor besprechen. Sie heißt Qualitätskriterien von Podcasts in der universitären Lehre. Doch dazu später. Gerade befinde ich mich auf dem Campus der Uni Hamburg. Ein lauer Nachmittag, Picknickatmosphäre auf Waschbetonplatten. Das Wochenende naht. Sehe ich vielleicht irgendwo Kopfhörer?
Ich höre Podcasts, ja.
Welche denn so?
Na, schau, ich höre die blaue Couch von Bayern 2, dann Sternengeschichten, dann noch Anthropod, weil ich Ethnologie studiere. Das ist ein anthropologischer Podcast aus den USA.
Gerade wenn es ums Thema Politik geht, nutze ich schon sehr viel Podcasts, also eigentlich häufiger als jetzt Tagesschau.
Ich höre sehr viel Zeitpodcasts, also Zeitverbrechen und solche Podcasts.
Ich höre Podcasts auf jeden Fall und eher aus den Gründen, um mich zu unterhalten und über verschiedene Themenbereiche noch zu informieren.
Okay, Unterhaltung first, aber Information auch. Oder wie sieht der Anteil aus?
Ziemlich ausgeglichen.
Wie Lennart halten es viele HörerInnen. Das zeigt der Audio-Online-Monitor 2023. Unterhaltung und Bildung liegen in der Gunst der über 17 Millionen Befragten in etwa gleich auf. Und wer hat die Nase vorn bei Podcasts und RadiohörerInnen? Ja, das überrascht wahrscheinlich manche. Es sind die Infosendungen, Wissens- und Lernformate. Sie werden etwas öfter gehört als Unterhaltung und Comedy. Was sich aber auch nicht gegenseitig ausschließt. Schon gar nicht bei Studierenden. Ich treffe Antje. Was hörst du denn so?
Ich höre einen Podcast, glaube ich, eher Richtung so Comedian-Podcast. Oder aufklärende Podcasts, so zum Thema Gender oder Feminismus. Sowas in die Richtung.
Das klingt ja schon auch informativ. Was holst du dir dabei so raus und worauf kommt es für dich an?
Auf jeden Fall ein Mehrwert, dass ich da irgendwas raus mitnehmen kann für meinen Alltag, für mein Wissen.
Das Studierende wissen, was sie von Podcasts erwarten, ist kein Zufall. Ihre Altersgruppe erreicht in den Studien der Landesmedienanstalten regelmäßig Spitzenwerte bei der Nutzung von Audio-Online-Angeboten. Rund die Hälfte der Befragten unter 30 Jahren hört Podcasts. Vor allem diejenigen mit hoher formaler Bildung. So der Online-Audio-Monitor 2023. Jede und jeder Zehnte der 14- bis 29-Jährigen hört täglich Podcasts. Meistens über Kopfhörer und gerne am frühen Abend. Die aktuelle ARD-ZDF-Online-Studie fragte nach Nutzungsmotiven. Jeweils rund 3/4 der Podcast-HörerInnen sagten, ich höre Podcasts, um Hintergrundberichte zu speziellen Themen zu bekommen. Und ich höre Podcasts, um etwas zu lernen. Leonie stimmt dem zu, auch wenn sie bisher keinen echten Lehrpodcast auf dem Handy hatte.
Ich habe Lehramt studiert, Sonderpädagogik und Textilen.
Also wurde da Audio geliefert?
Nee.
Hättest du es gern gehabt?
Ich glaube schon, ja. Also für meine Bachelorarbeit habe ich schon immer mal gesucht, auch um einfach ein anderes Medium zu haben. Da habe ich sehr wenig gefunden. So gendersensible Pädagogik.
Da könnte man gut mit Sprache und Audio arbeiten.
Ja, das glaube ich auch.
Ich stelle es mir gerade als Podcast von meiner Dozentin vor, die mir einen Podcast aufnimmt, so als Seminar, und ich höre mir das dann zu Hause an. Finde ich spannend.
Zum Beispiel, es gibt ein sehr gutes Podcast über Zivilrecht von Professor Lohen. Ja, das ist sehr nützlich für Jura-Studierende.
Ich glaube, über das Medium des Podcasts kann man einfach nochmal super Dinge auch nachhören, auf einer ganz basalen Ebene. Und das finde ich super gut.
Ich glaube, nur Audio finde ich immer ein bisschen schwierig. Also ich brauche da irgendwie was Visuelles zu.
Audio im Studium, wäre das was für euch?
Ja, stelle ich mir eigentlich als ein sinnvolles Medium vor, zusätzlich zu Text. Also sowohl, weil es eine andere Modalität anspricht, als auch ja vielleicht zugänglicher ist manchmal als wissenschaftliche Texte.
Welches Fach studierst du?
Mehrsprachigkeit und Bildung.
Deutlich mehr Fallbeispiele ausformulieren, das hätte mir gut geholfen. Also nicht nur die Theorie, sondern das Ganze auch mit mehr Praxisbezug. Also das heißt zwar immer, der Praxisbezug ist mit drin, aber mir hat er gefehlt.
Theorie und Praxis verbinden, aktuelle Bezüge herstellen, von den eigenen Erfahrungen der Lehrenden profitieren, interdisziplinäre Begegnungen haben, Wissen auffrischen oder vertiefen. Studierenden fällt auf Anhieb einiges ein, wozu sich Podcasts in der Lehre lohnen könnten. Lennart und Xandro wissen aber auch, wo es bei Lehrpodcasts manchmal hakt.
Könntest du dir vorstellen, dass dir Audios oder Podcasts, zum Beispiel aufgenommen von Lehrenden im Studium, was bringen würde oder in welchem Zusammenhang auch?
Dass es quasi immer verfügbar wäre, das finde ich eine super Sache. Auf der anderen Seite habe ich auch während Corona, als es gerade anfing und dann die ersten Vorlesungen online gestellt wurden, auch gemerkt, dass es technisch noch so viel Nachholbedarf gibt, dass das eindeutig nicht. Also da muss noch aufgeholt werden, damit das wirklich rund wird.
Damit es gut klingt oder gut gemacht ist?
Ja, sowohl als auch. Wenn man halt einfach nur ein Mikro irgendwo in den Vorlesungsraum stellt und der Dozent dann mal 20 Meter weg ist oder dann einen Zentimeter vom Mikro steht, so wie ich jetzt, dann ist das natürlich auch ein Unterschied in der Qualität einfach. Ne?
Da wird ein Interview geführt mit jemandem, da wird eine Frage gestellt und die Person redet für 15 Minuten. Puh, also das ist schwierig, da kann ich mich an die Frage teilweise gar nicht mehr erinnern und da ist nicht so ein dynamisches Interview halt.
Geschickte Interviewführung und Richtmikrofon sind vielleicht nicht das Erste, woran Lehrende denken, wenn sie bereit sind, Erfahrungen und Wissen im Audio zu teilen. Studierende sind da inzwischen allerdings ein wenig verwöhnt, denn Podcasts klingen immer besser. Das weiß auch Lukas Hömmen. Er hat bei einer Episode von Astrein mitgemacht, einem Podcast, der an der Leibniz-Uni Hannover produziert wird. Sie war der Anstoß für seine explorative Studie mit 24 Studierenden über die Qualitätskriterien von Lehrpodcasts. Lukas, du bist 27 Jahre alt, gelernter Tischler und sitzt selbst ab und zu vorm Mikrofon bei Astrein, dem Podcast über die wissenschaftlichen Hintergründe der Holztechnik. Grüß dich, Lukas. Ich freue mich darauf, heute mit dir ein dickes Brett zu bohren.
Ja, hallo.
Du förderst mit deiner Studie erstaunliche Erkenntnisse zutage über den Einsatz von Podcasts als Lehrmittel.
Genau.
Was hast du zuletzt durch einen Podcast gelernt?
Ich höre viel mittlerweile tatsächlich diese Reihe Sag mal du als, also ich weiß nicht, ob du die auch kennst, Sag mal du als Physiker gibt's, Sag mal du als Biologe, Chemiker. Ja, und da bin ich gerade so ein bisschen bei, mein Wissen über die Physik, sage ich mal, aufzufrischen.
Okay, dann gehen wir doch mal rein in deine Studie. Wie kommst du da drauf, Podcast dir anzuschauen?
Also meine Studie heißt genau formuliert Qualitätskriterien von Podcasts in der universitären Lehre. Ja, und das ist dadurch entstanden, Anfang 2021 bin ich selber an Corona erkrankt. Also nichts Schlimmes gewesen, aber man musste ja damals noch vier Wochen lang in Quarantäne bleiben. Zu der Zeit hatte ich eine Veranstaltung belegt, mikroskopische Untersuchungen hieß die, die in Präsenz stattgefunden hat. Ja, Mikroskopieren online ist natürlich schwierig. Also ich habe eine Ersatzleistung gemacht. Ja, haben wir ein bisschen überlegt und dann hat Frank angeboten.
Frank Peters.
Weil er eben sich gerade angefangen hat, mit dem Thema Podcast zu beschäftigen, dass ich mit ihm passend zum Thema Mikroskopie halt eine Podcast-Episode aufnehme. Ja, und dann ist mir halt, während wir den Podcast aufgenommen haben, die Idee gekommen, was wäre denn, wenn man sich mal als Thema der Bachelorarbeit so einen Podcast genauer anguckt. Dann haben wir geguckt, wie sich das realisieren lässt. Und so ist aus dieser Idee dann tatsächlich am Ende auch meine Bachelorarbeit geworden.
Deine Bachelorarbeit heißt Qualitätskriterien von Podcasts in der universitären Lehre.
Genau. Ja, eben welche Kriterien dafür ausschlaggebend sind, ob ein Podcast seinen Zweck erfüllt. Also erstmal, ob die Schüler, beziehungsweise in diesem Fall die Studenten und Studentinnen, den Podcast annehmen und sich dafür vielleicht auch zu begeistern oder zu interessieren. Also im Endeffekt haben wir halt relativ lange überlegt, welche Kriterien interessant sein könnten.
Da gibt es bestimmt auch das ein oder andere, was dich überrascht hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also was ich am beeindruckendsten fand, ist, dass tatsächlich in den Umfragen, die wir dann gemacht haben, zutage kam, dass gerade der Inhalt, also was in dem Podcast behandelt wird, für die Studenten gar nicht so relevant ist. Also es ist wichtiger, dass beispielsweise die Sprache gut umgesetzt ist und die Struktur, also dass sich ein roter Faden durch den Podcast zieht, als das Thema als solches. Da hätte ich am Anfang nicht unbedingt mit gerechnet, muss ich sagen.
Struktur, da denkt man schon drüber nach, aber es ist vielleicht nicht das allererste Kriterium so als Podcastende normalerweise. Jetzt bei Bildungspodcasts sollten wir also auf die Struktur achten. Wie habt ihr das eigentlich bei Astrein gemacht? Was hat sich dadurch verändert?
Das zeigt sich auf jeden Fall erstmal in der Vorarbeit, bevor man zur eigentlichen Aufnahme kommt. Also wir haben festgestellt, dass man deutlich besser fährt, wenn man erstmal sich ein grobes Skript erarbeitet. Also da geht es jetzt nicht darum, Sätze genau aufzuschreiben oder so, sondern einfach, dass jeder ein grobes Skript mit den Punkten vor sich liegen hat. Das funktioniert dann alles flüssiger und das hat sich tatsächlich auch in der Bewertung am Ende dann wieder gespiegelt.
Da gab es dann ein Thumbs Up von den HörerInnen.
Ja, genau, das kam auf jeden Fall gut an.
Audio als Medium ist ja nicht neu. Es gab auch schon immer Bildungssendungen im Radio. Du zitierst Lutz Frühbrot, der feststellte, dass wir Radio und Podcast unterschiedlich nutzen. Das Radio läuft bei den meisten von uns irgendwie im Hintergrund, während wir kochen oder arbeiten oder anderen Tätigkeiten nachgehen. Und er sagt, es sei ein passives Begleitmedium. Und mit Podcast sei das anders. Hier geht es laut Frühbrot um bewusstes und aktives Zuhören. Denn anders als im Radio werden die Themen in einzelnen Episoden umfangreicher behandelt. Dieser Aspekt war mir auch jetzt neu. Und das erfordert eine gewisse Aufmerksamkeit. Also gerade bei wissenschaftlichen Podcasts, in denen es um abstrakte Themen geht, ist Aufmerksamkeit wichtig.
Überrascht hat mich, dass alle Faktoren irgendwo voneinander abhängig sind, wenn man nachher auf die Gesamtbenotung guckt von einem Podcast. Also es funktioniert nicht, dass man den einen Faktor jetzt für die jeweilige Episode komplett in den Vordergrund stellt. Also jetzt als Beispiel, man achtet super darauf, dass die Struktur klasse ist, dass alles einem roten Faden folgt und der Aufbau super gegliedert ist. Aber gleichzeitig achtet man halt gar nicht auf andere Inhalte, wie beispielsweise die Sprache, also dass man sprachlich gut arbeitet, ein angenehmes Sprechtempo hat und gute Formulierung wählt.
Und ich nehme auch mal an, dass es nicht so gut ist, im Thema zu springen.
Genau, klar.
Aber das ist so etwas, was man dann, wenn man mitten im Gespräch ist und gerade in so einer lockeren Talk-Atmosphäre sich befindet, dann kann man das auch mal aus dem Auge verlieren.
Da erinnere ich mich auch noch an eine Episode, wo wir als Host, sage ich mal, eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl bei hatten, weil das so ein lockeres Gespräch war. Aber als Feedback haben wir dann gekriegt, dass es quasi zu viele Themensprünge waren. Also da in der Episode waren relativ viele Zwischenfragen beispielsweise. Und auf die Zwischenfragen wird dann natürlich auch eingegangen, so dass der rote Faden vielleicht darunter, ohne dass uns das aufgefallen ist, für den Zuhörenden irgendwie gelitten hat.
Das kann ich mir total gut vorstellen. Also man ist ja tatsächlich sehr konzentriert, aber eben auch möchte dann im Gespräch bleiben. Also ist das dann eben so eine Dynamik auch entsteht. Naja, und dann bei komplexen Sachverhalten sollte es auch Beispiele geben und detaillierte Erläuterungen, damit dann so Bilder im Kopf entstehen.
Ja, genau.
Also das hast du auch explizit benannt und das liegt tatsächlich auch auf der Hand, aber jetzt wird es ein bisschen komplexer, auch didaktisch. Du zitierst Hilbert Meyer, der aus seinen 10 Merkmalen guten Unterrichts Ratschläge abgeleitet hat. Du hebst die Stimmigkeit der Ziele, Inhalts- und Methodenentscheidungen hervor. So eine Stimmigkeit herzustellen, wie macht man das? Magst du es mal ausführen, was das eigentlich heißt und das vielleicht auch auf Podcasts anwenden?
Hilbert Meyer spricht viel von Methodenvielfalt eben auch. Und so betrachtet ist ein Podcast, wenn man ihn verwendet, ja eine zusätzliche Methode. Allerdings muss man eben gucken, wo sich das anbietet, also wo das stimmig ist. Ich könnte mir beispielsweise gut vorstellen, dass Podcasts ergänzend zum Unterricht funktionieren können.
Ja, aber durchaus auch zum Beispiel als Feedback
denkbar oder eben als Motivation am Anfang des Semesters?
Ja klar, genau, das bietet sich natürlich auch an, also nicht nur als zum Nachhören, sondern eben auch, um auf ein Thema vielleicht schon mal vorzubereiten.
Na, mir fällt dann auch noch die Vertiefung ein, im Interview zum Beispiel mit einem Experten oder einer Expertin. Ich denke mal wirklich, ihr habt da eine Lücke geschlossen. Und tatsächlich entstehen ja jetzt erst die wissenschaftlichen Podcasts. Also es gibt natürlich eine sehr schnelle Evolution, so wie ich das wahrnehme. Aber du willst es ja systematisieren. Also beziehungsweise du hast etwas dafür getan, dass da ein bisschen mehr System reinkommt. Du bist selbst losgegangen, um jetzt die Kriterien auszuwählen und die Fragen zu stellen, die uns dahin bringen, wie der Lernerfolg garantiert werden kann durch einen Podcast. Wo hast du gesucht und was hast du da mitgenommen? Wie hast du dich entschieden und welche Fragen hast du gestellt?
Also ich bin erstmal ganz klassisch in die Literatur gegangen und habe geguckt, was gibt es schon oder wo das hat sich bei anderen ähnlichen Projekten als wichtig erachtet oder eben auch als unwichtig. Und da gab es halt einige Schnittstellen in unterschiedlichen Quellen und anhand derer haben wir quasi unser Bewertungsschema erarbeitet. Also als Beispiel jetzt, Sprache ist jetzt nicht so überraschend, sage ich mal, dass das auch irgendwo eine Rolle spielt. Ist halt auch beispielsweise für Radiomoderation immer mit das wichtigste Kriterium gewesen in den Literaturquellen, die ich gefunden habe. Und da haben wir oder habe ich mir gedacht, wenn das fürs Radio wichtig ist, eine gute Sprache für den Zuhörenden zu schaffen, kann es ja bei Podcasts auch nicht ganz unbedeutend sein.
Was meinst du damit?
Also Sprache meine ich jetzt explizit einmal die Stimme der Sprechenden, die Tonlage, aber eben doch das Sprechtempo ist wichtig. Also es sollte natürlich nicht zu schnell gesprochen werden. Aber auch zu langsam kommt nicht unbedingt gut an. Da muss man so ein Gefühl für entwickeln, die passende Sprechgeschwindigkeit aufzubauen. Ja, und was halt eben auch wichtig ist, sind Formulierungen. Man sollte halt Fachbegriffe immer gut erklärt haben. Zwar einfach, aber trotzdem in der Tiefe verständlich.
Dann sind da ja auch Faktoren dabei, die mir sehr bekannt sind als Journalistin. Natürlich sollte eigentlich jeder Inhalt so auf die Zielgruppe zugeschnitten sein, dass sie das Gefühl hat, das brauche ich.
Ja.
Und der Inhalt, der muss natürlich aufbereitet sein, sodass er griffig ist, dass man eben etwas vom Geist in Auge sieht und dass man eben auch gut mitkommt. Also das sind sozusagen die beiden Faktoren, die ich sehr gut kenne. Die Struktur, die schauen wir uns gleich nochmal an. Aber wie bist du auf die Relevanz gekommen?
Relevanz fand ich in diesem Fall wichtig, weil man sie ja im Hinterkopf haben muss, dass der Podcast explizit für Studierende gemacht wird und auch studienbegleitend sein soll. Unter Relevanz verstehe ich in diesem Fall halt eben auch den Bezug zu Klausuren beziehungsweise zum Studieninhalt des Semesters.
Und nicht zuletzt zum Beruf auch, natürlich.
Ja, genau. Also das haben wir unterteilt in einmal Klausurrelevanz, Bezug zum Studium, dem Praxisbezug und auch dem Alltagsbezug.
Der Alltag, den die Studierenden noch nicht haben, aber demnächst dann als?
Als Berufsschullehrer.
Draußen genießen?
Im besten Fall sind die meisten Studierenden ja bereits Tischler, also haben eine Ausbildung gemacht oder irgendwas Vergleichbares. Und das werden halt eben alles Berufsschullehrer.
Genau, die Zielgruppe. Der Inhalt, naja, man sollte meinen, es ist ganz einfach, den Inhalt zusammenzustellen, wenn man ein Lehrziel vor Augen hat oder etwas eben, was man möchte, dass die Zuhörenden dann mitnehmen. Es scheint aber nicht so zu sein, also wenn du das extra als Kriterium nimmst.
Nee, das ist auch tatsächlich nicht so einfach, also habe ich mir auch anders vorgestellt vorher. Aber Beispiel, also eine Episode von uns ging um das Thema Pilze. Vorher war die Idee, dass wir halt Pilze im Allgemeinen einfach erklären, innerhalb von einer Episode, die ungefähr 25 Minuten gehen sollte. Man hat aber schnell festgestellt, dass das überhaupt nicht funktioniert und dass man sehr stark reduzieren muss. Ein Podcast sollte ja auch nicht zu lang sein. Das gehört eben auch zum Inhalt, die Länge. Ja, und da mussten wir halt dann ganz klar feststellen, dass Pilze vielleicht eher ein Thema für mindestens 3 oder 4 Episoden ist. Und haben dann eben wirklich nur die Grundlagen erstmal gemacht. Also was sind Pilze überhaupt beispielsweise und wie funktioniert so ein Pilz?
Hören wir doch mal kurz rein.
Astrein. Der Podcast über die wissenschaftlichen Hintergründe der Holztechnik.
Wofür müssen wir als Holztechnikstudenten das Thema Pilze überhaupt können? Ich will ja kein Biologe oder Botaniker werden.
Du musst im Prinzip überall auf der Welt damit rechnen, dass Pilzsporen vorhanden sind, weil die eben über den Wind verbreitet werden und erstens sehr viele Sporen überhaupt von Pilzen gebildet werden und zweitens der Transport eben auch sehr weit stattfindet. Selbst auf einer einsamen Insel im Ozean, wo hunderte Kilometer drumherum nichts anderes ist, angenommen die Insel ist völlig steril und du bringst eine sterile Probe Nährboden auf die Insel, dann musst du damit rechnen, dass am nächsten Tag bereits Pilzsporen von irgendwo ganz, ganz weit weg angeflogen kommen und austreiben.
Hattet ihr tatsächlich ein durchgeschriebenes Skript oder eher sowas wie eine Mindmap?
Nee, eine Mindmap hatten wir nicht, aber auch kein durchgeschriebenes Skript, sondern eher so Stichpunkte, wo wir am Anfang gesagt haben, okay, die müssen wir auf jeden Fall irgendwie mit reinbringen, die sind wichtig. Interessant ist, dass Frank zum Beispiel weniger Stichpunkte gebraucht hat als ich. Also das liegt vielleicht auch an der Erfahrung, weil Frank halt auch an der Uni doziert und dieses Freisprechen mehr gewöhnt ist als ich. Also bei mir hat es besser funktioniert, wenn ich mir das alles ein bisschen detaillierter aufgeschrieben habe, ohne jetzt eben ein durchgeschriebenes Skript zu haben, sondern einfach nur Punkt für Punkt für Punkt.
Mm. Ja, da kennt man sich ja selbst am besten, genau, was man dafür braucht. Und da sollte man sich schon, denke ich, auch einfach machen. Du stützt dich bei deiner Untersuchung auch noch auf eine Theorie, und zwar die Cognitive Load-Theorie von John Sweller und Paul Chandler. Das ist übersetzt die Theorie der kognitiven Belastung. Das ist ja so ein Klassiker in der Didaktik und sie besagt, dass das Arbeitsgedächtnis Grenzen hat. Deswegen sollte die Belastung des Arbeitsgedächtnisses möglichst gering gehalten werden. Beim Lesen steuert man das, gleichzeitig ist da die Information auch ziemlich verdichtet und beim Podcast kann man ja schon auch, sagen wir mal, die Dichte der Informationen so regeln, dass es eben nicht zu viel auf einmal gibt, dass man gut mitkommt. Welche Schlüsse ziehst du dann in deiner Studie?
Ja, also das ist ja, im Prinzip ist es ja einfach auch wieder, dass man eben mit dem Gesprochenen nicht zu schnell ist. Also, dass das Gehirn vom Zuhörenden eben auch die Zeit hat, die Informationen zu verarbeiten, ohne direkt schon wieder während dieser Prozess noch am Laufen ist, direkt schon wieder neues Wissen quasi eingetrichtert zu kriegen. Also man sollte nicht innerhalb von einem Podcast, der jetzt beispielsweise 20, 25 Minuten geht, in einer Tour halt neues Wissen vermitteln, neues Wissen irgendwie einflößen, neue Fachbegriffe nennen, sondern ja, da hilft halt auch wieder dieses Zwischenfazit ziehen und irgendwie mal wieder Wiederholungen einbauen, eben damit das Gehirn vom Zuhörenden halt auch Zeit hat, das Ganze zu verarbeiten.
Okay. Wie begegnet dir eigentlich die Sache mit dem kognitiven Load in deinem Studium?
Woran ich da eigentlich immer als erstes denken muss, ist, es gibt teilweise, also ich studiere als Zweitfach auch Politikwissenschaften und da gibt es häufig Texte, die sind für mich, für mein Auffassen zumindest, sehr überladen, was Fachbegriffe angeht. Und ja, wenn ich dann so selber so einen Text lesen muss, fällt es mir verdammt schwer, den einzuordnen und wirklich zu verstehen, weil ich gefühlt erstmal nur damit beschäftigt bin, diese Fachbegriffe erstmal einzuordnen und zu verstehen. Und da habe ich dann immer das Gefühl, dass diese Texte jetzt eigentlich nicht wirklich hilfreich sind für mich. Ja, da kann man das dann vielleicht ja wieder ein bisschen mit vergleichen. Also wenn jetzt dasselbe in einem Podcast so wäre, dass der Zuhörende erstmal völlig überrannt wird mit fachlichem Inhalt, müssen ja nicht unbedingt nur Fachbegriffe sein, aber auch sonstigen komplexen Wechselwirkungen oder was auch immer, dann sagt sich das Gehirn irgendwann auch, okay, stopp, das verstehe ich jetzt so nicht.
Ja, da leuchtet dann so das rote Lämpchen. Ich sehe das schon so richtig vor mir. Du hast jetzt tatsächlich auch mal den Text genannt als Gegenbeispiel zum Audio. Und im Text, da kann man verdichten bis zum Anschlag. Und das könnte ja eben tatsächlich auch eine Qualität des Podcasts sein.
Ja, auf jeden Fall, das würde ich auch sagen. Also ich denke auch, ein Podcast neigt da lange nicht so zu wie jetzt Fachliteratur beispielsweise. Eben weil das Gesprochene vieles ein bisschen entzerrt und man ganz von alleine häufig dann Sachen erklärt.
Genau. Du hast ja von den Studierenden, die mitgemacht haben, da hast du ja sowohl die Ja-Nein-Antworten gekriegt, aber eben auch eine Freitextinformation.
Also beispielsweise eine Freitextfrage war eben, was an der Folge XY hat dir besonders gut gefallen? Ja, und da gab es ziemlich viele Freitextantworten.
Also ich habe jetzt gefunden, hier bei den Freitextantworten mal so einfach hintereinander weg, zu der Episode mit den Pilzen. Da hat gefallen die ausführliche Erklärung der verschiedenen Pilzarten. Ja, das ist doch schön. Gute Einstiegsfrage, Interviewstil, sehr detailliert in den Basics über Pilze. Das geht doch runter wie Butter, oder? Und dann kommt Lukas kurze Zusammenfassung. Lob, beste Folge. Viel Informationen in kurzer Zeit. Durch angenehmes Sprechtempo konnte man dem gut folgen. Na, das war doch bestimmt ein kleines Anstoßen mit der Kaffeetasse wert, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Hier, guter Dialog zwischen den Sprechenden. Ich glaube, du hast vorhin so ein bisschen euer Licht unter den Scheffel gestellt. Das wurde doch hier alles ganz schön gut gelobt. Ja, und dann ne, Beispiele, Themenbezug, Strukturierung. Das gefällt. Wieder mal die Struktur. Welche Fragen denkst du denn, wären jetzt interessant? Welche wären denn jetzt mal so zu bearbeiten?
Also ich finde es natürlich interessant, ob die Tendenzen, die ich jetzt aufgestellt habe, ob die sich auch bewahrheiten, wenn man eben an dieser Studie weiterarbeitet. Also ob es wirklich so ist, dass also dass dann der Studierende sagt, okay, die behandeln alle Holztechnik, aber was genau davon ist mir jetzt eigentlich egal, finde ich alles super. Ob das bei einer anderen Gruppe an Probanden anders wäre, fände ich auf jeden Fall interessant.
Das wäre doch der Auftrag an die Nächsten, die den Stafettenstab übernehmen möchten. Gibt es etwas, was du jetzt zum Ende tatsächlich nochmal allen raten würdest, die eben in Bildung oder Lehre podcasten?
Also ich würde sagen, man muss sich einfach mal trauen, weil die Idee von Frank war am Anfang auch so, ich sag mal, ein bisschen belächelt. Eben vor allen Dingen von den Professoren, weil viele sich nicht vorstellen konnten, dass nur über die Sprache so komplexe Themen eben auch gut vermittelt werden können. Häufig wurde halt gesagt, man braucht doch auch ein Bild vor Augen zu diesen Themen, um sich das überhaupt irgendwie vorstellen zu können. Das ist alles irgendwie machbar, wenn man eine vernünftige Vorarbeit leistet und gute Erklärungen aufstellen kann.
Vielen Dank, Lukas. War sehr erhellend und ich hoffe, es wird weiter am Thema geforscht.
Da gehe ich erstmal von aus.
Um auch diese Podcast-Folge strukturiert abzuschließen, eine kleine Zusammenfassung. Podcasts haben sich bewährt als Lehr- bzw. Lernmedium. Auf dem Campus der Uni Hamburg habe ich erfahren, Studierende suchen sich auch öffentlich zugängliche Podcasts, um dazuzulernen. Sie schätzen es, wenn der Nutzwert klar erkennbar ist. Dafür darf er schon im Intro angekündigt werden. Außerdem, der kommunikative Teil eines Fachs ruft geradezu nach einem Podcast. Wie die Gender-Debatte, Mehrsprachigkeit bei SchülerInnen, juristische Erörterungen oder psychologische Fallanalysen. Wichtig, es braucht einen dicken roten Faden,
dem die HörerInnen folgen können. Eine Struktur, in der sie sich zurechtfinden. Nicht zu viel reinpacken in eine Episode. Dafür gibt's Qualitätspluspunkte. Das hat Lukas Hömmen herausgearbeitet. Und hat die Länge des Podcasts heute für dich gestimmt? Hast du Nutzen rausziehen können? Ich hoffe. Ich hoffe auch, du bist das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Science Goes Podcast. Das war's für heute. Danke, dass du zugehört hast. Links zu den Themen der Folge findest du in den Shownotes. Neue Folgen von Science Goes Podcast gibt es einmal im Monat. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Episode verpasst. Und lass gerne Sterne regnen. Du weißt ja, wie wichtig das für Podcasts ist. Hast du Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Pack ihn in eine Mail. Die Mailadresse ist podcast@christiane-zwick.de. Bis nächstes Mal bei Science Goes Podcast.